Demokratie Online, Podcast, Blog, Informationen und Vernetzung. Im Internet erreichbar unter demokratie-online.net. Redaktion, Produktion und am Mikrofon Silvia Schmidt. Und heute ist der 28. April 2013. Vorgestellt wird zunächst der Dokumentarfilm Voices of Transition, wörtlich Stimmen des Wandels, von Nils Aguilar. Der Film befindet sich April und Mai auf Tournee, hauptsächlich in Deutschland, aber auch in Frankreich. Die Termine stehen auf der Filmverleiher-Website milpafilms.org. Es geht in Voices of Transition um Ursachen der Erdölknappheit, um Ernährungsunsicherheit, Klimawandel und Wirtschaftskrise. Aber vielmehr noch geht es um ganz praktische Auswege. Der Film hinterfragt ebenso die Wirtschaftswachstumsdoktrin und die Effizienz heutiger Arbeitsabläufe. Er erinnert an soziale Bedürfnisse des Menschen und an Arbeit, die Spaß machen kann. Arbeit, die gar nicht erst abgeschafft werden muss, weil sie geteilt wird und unter freundlichen Bedingungen stattfindet. Ein Schwerpunkt des Films liegt auf nachhaltiger Landwirtschaft und regionalen Lebensmittelmärkten. Vielleicht, weil diese beiden Schlüssel zur Ernährungskrise, Klimawandel und Peak Oil zugleich passen. Industrielle Landwirtschaft benötigt Erdöl als Treibstoff, vor allem aber zur Kunstdüngerherstellung. Der Klimawandel wird gefördert durch flächendeckende Monokulturen, Kunstdüngereinsatz und lange Transportwege. Der ökologische Verkehrsclub VCD hat sich den Wir-haben-es-satt-Protesten für eine neue Agrarpolitik angeschlossen und schreibt über den Güterverkehr: Bis ein Fruchtjoghurt im Kühlregal eines Supermarktes steht, haben Rohprodukt, Zutaten, Verpackung und Verteilung des Fertigproduktes insgesamt 8000 Kilometer verursacht. Die Konsequenz daraus für Verbraucher und Verbraucherinnen leuchtet ein. Sie können im Bereich Ernährung viel leichter in die Produktion eingreifen, als es bei Strom und Gas der Fall ist. Einen Teil des eigenen Bedarfs an Obst, Gemüse, Kartoffeln und Kräutern selbst anzubauen, ist gar nicht so schwer. Wer das Interesse oder die Zeit aber absolut nicht hat, für den gibt es als Alternative das Konzept der Mietgärten, der solidarischen Landwirtschaft, der Erzeuger-Verbrauchergenossenschaften und der abonnierten Gemüsekisten. Im zweiten Teil der Sendung lädt Andrea Preisler, Abu El Fadil uns alle zum Gärtnern ein, speziell zum Balkongärtnern. Es war ihr sehr wichtig, dass die Informationen ihres kostenlosen Vortrages vom 18. April weitergegeben werden. Sie erklärte auch, wie man selbst fruchtbare Erde herstellen kann. In diesem Teil der Sendung gebe ich ein paar Informationen für Hobbygärtner und Gärtnerinnen zum Saatgutkauf, zum Gießen und Pflanzenschutz dazu. Doch erstmal zum Dokumentarfilm Voices of Transition von Nils Aguilar, der auch Stadtgartenprojekte aus Großbritannien und Kuba vorstellt. In Kuba wird die städtische Landwirtschaft sogar von der Regierung gefördert. Das sozialistische, allerdings nur von einer einzigen Partei regierte Kuba ist politisch immer noch isoliert und hat das Nachölzeitalter wegen der Blockade durch die USA einläuten müssen. Ideologien des Kalten Krieges verstellen aber den Blick darauf, dass Kapitalismus und Globalisierung ihrerseits zu schwerwiegenden Problemen geführt haben, die nicht mit genau denselben Methoden gelöst werden können, die eben diese Probleme geschaffen haben. Rob Hopkins gehört zu den Initiatoren der Transition Town Bewegung. Transition Towns, Städte im Wandel. Nachölstädte sozusagen. In Totnes, Großbritannien, fing es an und anscheinend wird auch kein spezielles politisches Programm verfolgt, sondern es geht um praktische Fragen, um die Frage, was müssen wir ganz konkret tun, damit diese Krisen bewältigt werden können.
Das ganze Wirtschaftssystem basiert auf der Verfügbarkeit von billigem Öl. Peak Oil bedeutet nicht das Ende des Öls, wohl aber das Ende des billigen Öls. Erneuerbare Energien können uns den Übergang in eine postfossile Gesellschaft erleichtern, die lokaler und energieschonender sein wird. Sie werden aber nicht reichen, um unsere jetzigen Produktionsweisen aufrechtzuerhalten. Viele Aspekte der Globalisierung werden durch Peak Oil unmöglich werden und haben schlichtweg keine Zukunft. Für die schlimmsten Elemente des Kapitalismus sind somit unweigerlich die Tage gezählt. In unserer jetzigen Situation beschreibt das Konzept der Resilienz unser Ziel besser als das Konzept der Nachhaltigkeit. Denn Resilienz meint Robustheit. Ein resilientes System kann externen Schock aushalten und kollabiert nicht gleich bei Lieferengpässen von Nahrung oder von Energie. Es geht darum, wie wir unsere Wirtschaft regionaler und somit widerstandsfähiger machen können, damit wir nicht im Krisenfall ohne nichts dastehen, ohne etwas, was wir selbst herstellen oder anbauen können.
Ein weiterer Interviewpartner von Nils Aguilar für seinen Dokumentarfilm ist selbst Beispiel für einen Wandel.
Wenn 6 Milliarden Menschen auf der Erde leben und alle nur danach streben, sich schnellstmöglich zu bereichern, dann sind wir erledigt. Wir kriegen kein nachhaltiges System hin, wenn jeder so viel rafft, wie er kann, in kürzestmöglicher Zeit. Wir müssen uns von anderen Zielen leiten lassen. Ich bin in Ostafrika geboren, auf einer Farm in Kenia. Ich bin mit einem kolonialen Hintergrund aufgewachsen, der nach heutigen Normen als völlig rassistisch empfunden würde. Dort, wo ich aufwuchs, galt man bei Verzicht auf Chemie und Dünger als rückwärtsgewandt, ignorant, idiotisch, dumm. Sogar als Verursacher von Welthunger. Als ich die Farm meiner Eltern im Jahr 1968 übernahm, starteten wir mit einer Erdbeerenproduktion in Kenia für den Export zum Londoner Markt an Weihnachten und Silvester. Das galt damals als das ultimative Fortschrittsmodell. Heute werden wir uns der vielen Nebenwirkungen bewusst, wie Landenteignungen in Afrika, Armut, Hunger, Umweltverschmutzung. Der Tatsache, dass eine 4 Tage alte Frucht nicht annähernd so nahrhaft und gesund ist wie eine frisch gepflückte Frucht. Nicht zuletzt der Energieaufwand für den Lufttransport der Erdbeeren aus Afrika im gekühlten Zustand und so weiter. Überall tritt da Energie aus.
Etwas von dem, was eben über kolonialen Hintergrund gesagt wurde, scheint auch in Werbefilmen des Agrargentechnik- und Chemiekonzerns Monsanto durch. Da sehen nicht mehr Landwirte, sondern Roboter aus. Pflanzen wachsen in schöner Gleichmäßigkeit heran, ein Insekt wird in die Flucht geschlagen und am Ende steht ein Roboter einer Gruppe dunkelhäutiger, eher schüchterner Wüstenbewohner gegenüber. Der Roboter überreicht einem zuerst noch ängstlichen Kind einen Maiskolben und die Spannung löst sich in Lächeln auf. Ein anderer Werbefilm beginnt in einem Großstadtgeschäftsviertel und in Laboren. Nicht jeder teilt solche Visionen.
Ich glaube, es ist keine Lösung, ständig wachsen zu wollen. Man rennt ständig hinter etwas her und kommt nie an ein Ende,
sagt ein französischer Getreidebauer, der auf Bio umstellt, über industrielle Landwirtschaft, die er selbst praktizierte. Sein Sohn will die Umstellung noch weiterführen. Statt Arbeitsplätze abzubauen, sollen diese geschaffen werden. Menschen sollen am Hof beteiligt werden und ihre verschiedenen Fertigkeiten einbringen, als Bäcker, Gemüsebauer, Obstbauer und so weiter. Dieses Zusammenlegen von Fähigkeiten und das gerechte Teilen sind Aspekte gemeinschaftlichen Denkens. Um die Krisen zu bewältigen, die wir heute haben, sei Gemeinschaft nötig, sagte Rob Hopkins. Und
wenn ich mir vorstelle, wie ich im Jahr 2030 durch meine Heimat gehe, sehe ich viele Menschen, die an ihrem Wohnort arbeiten, in Gemeinschaft mit anderen. Mit weniger Verkehr, weniger Lärm und einer lokalen Energieproduktion, an der wir alle beteiligt wären. Mein Geld läge nicht mehr auf der Großbank, die damit international investieren geht, sondern bei einer lokalen Bank, die mit unserem Geld unsere Energiewende finanziert. Wir hätten mehrere regionale Währungen. Mein Auto wäre überflüssig, da die öffentlichen Verkehrsmittel viel besser organisiert wären.
Voices of Transition wurde am 27. April auf der Utopianale in Hannover gezeigt. Für den Regisseur ist Transition Town der rote Faden des Films. Er möchte die Bewegung unterstützen. Sie bringt jedoch, zumindest so das Bild in Hannover, zahlreiche, schon länger existierende und vorher auch schon sehr rührige Initiativen unter einen Hut. Ich fragte Nils Aguilar, welche Ziele Transition Town noch verfolgt.
Und zwar habe ich jetzt rausgehört, dass bei Transition Town eigentlich kein politisches Programm dahinter steckt. Ich kriege aber hier in Hannover immer mal wieder mit, es geht auch schon so darum, ich sage es jetzt mal allgemein, am Menschen zu arbeiten. Den Eindruck habe ich zumindest. Was hast du für einen Eindruck? Was hat Rob Hopkins so gesagt?
Ich verstehe das ganz und gar als eine politische Bewegung. Natürlich kann man verschiedene Definitionen des Begriffs politisch haben, aber für mich bedeutet Politik, dass man sich mehr engagiert für die Polis, für die Gemeinschaft. Meine Einschätzung ist, dass der Rob Hopkins selbst eben keinen technischen Begriff von diesem Wandel hat. Also es ist jetzt nicht wichtig, dass die Leute neue Technologien einsetzen, um diesen Wandel zu erzielen, den wir brauchen, sondern es geht darum, dass die Leute wieder zu sich selbst finden, dass sie also mehr achtsam sind darüber, was sie eigentlich wollen, was ihre Visionen, was ihre echten Visionen sind von einer Zukunft und dass auf dieser Grundlage die Leute automatisch dazu kommen, sozusagen mehr wieder zusammen Sachen zu machen. Und in Transition Towns beginnt man eben häufig mit einem landwirtschaftlichen Projekt, weil es einfach viele Menschen mobilisiert, weil alle sich damit identifizieren können, mit diesem Ziel, die Nahrungsproduktion sicherzustellen für eine unsichere Zukunft. Klar gibt es dann auch zum Beispiel diese Herz- und Seele-Gruppen, die sich dann in diesen Transition-Gruppen
sehr oft bilden. Das ist also woanders auch, ja?
Und das ist dann sehr wichtig. Mhm. Wie können wir einen neuen Umgang finden, dass wir nicht Sachen mit dem Ellbogen machen, sondern in Kooperation miteinander, dass wir Konfliktforschung selber betreiben, indem wir gucken, naja, wann kommt es zu Streit, wie kann man das vermeiden, wie können wir im Konsensprinzip durch Austritt statt Eintritt etc. Die Dinge besser machen, damit wir nicht in den üblichen vertikalen Strukturen feststecken.
Und wie reagiert in Großbritannien so die Politik auf Transition Town?
Ja, erstaunlicherweise sehr positiv. Manchmal auch zu enthusiastisch und dann wird es auch ausgebremst und zwar ganz bewusst. Ich erinnere mich an eine Anekdote aus England, wo ein gewisser Ed Miliband vom Labour Party angefragt hatte, ob er bei einer Transition Town Konferenz dabei sein dürfe. Und hat ihm gesagt, sehr gerne, aber sie müssen dann leider ihren Mund halten und uns reden lassen und auch mal zuhören sozusagen. So kann man etwa diese Beziehung beschreiben zwischen dieser Graswurzelpolitik von unten und der Top-Down-orientierten Politik von oben.
Gibt es irgendwelche Hindernisse? Regionalwährungen müssen ja auch bestimmte Dinge, also die Initiativen müssen ja bestimmte steuerliche Dinge beachten oder so. Gab es da irgendwas, dass irgendwelche Baubehörden ankamen? Oh nee, so dürfte das aber nicht machen und so.
Also es gibt bestimmt technische Schranken und es gibt gerade in Bezug auf Regionalgeld rechtliche Schranken, dass Regiogeldsysteme nicht Alternativgelder sein dürfen, sondern es müssen andere rechtliche Formen gefunden werden, wie zum Beispiel Gutscheinsysteme, damit das durchgeht. Sonst würde das die Bundesbank als Konkurrenz auffassen. Diese Art von Problemen gibt es sicherlich, aber politischen Gegenwind gibt es erstaunlicherweise wenig. Also die Frage wurde auch Rob Hopkins gestellt, als er vor kurzem in Berlin gesprochen hat. Und er meinte, nein, es gibt sehr wenig Gegenwind. Und erstaunlicherweise, wo es vielleicht Gegenwind gibt, ist eben von Seiten der großen Supermarktketten, die natürlich dieses Transition-Projekt nicht wirklich unterstützen können. Aber vielleicht wird sich das auch ändern, sobald der erste Supermarkt Regiogeld akzeptiert. Und vielleicht wäre das auch gar nicht schlecht, aber da kann man sich auch streitig sein.
Was Menschen oft hindert, im Kleinen aktiv zu werden oder mitzuhelfen, destruktive Entwicklungen aufzuhalten, ist Pessimismus. Dazu nochmal Nils Aguilar, hier beantwortete er Fragen von Besucherinnen der Utopianale.
Wie ist die Idee zu dem Projekt überhaupt zustande gekommen?
Ich glaube, so die Grundinspiration kam von der Permakultur, ganz klar. Auch die Idee, dass man, wenn es Probleme gibt, die Lösung in den Vordergrund rücken sollte. Ne? Problem ist die Lösung, das ist ja so ein Leitspruch in der Permakultur. Das habe ich mir verinnerlicht. In Frankreich kam ich in Berührung mit der Permakultur-Landwirtschaft, also in Form eines Kommunenprojekts in Südfrankreich. Als ich dann 2005 nach Frankreich gegangen bin, um dort Soziologie zu studieren, da habe ich eine Reise gemacht nach Argentinien. Dort habe ich gemerkt, naja, was passiert, wenn man das Prinzip des Profitvermehrens, Return on Investment, auch auf die Landwirtschaft anwendet. Also des Kapitalismus angewandt auf Landwirtschaft, dass es eben nicht nur die Böden ruiniert und die Fauna abtötet, sondern auch tatsächlich Existenzen zerstört und Leute dazu bringt, Sachen zu tun, die sie eigentlich nie im Leben machen würden. Nämlich zum Beispiel einfach das Land ihrer Vorfahren zu verlassen, in den Favelas gezwungenermaßen umzuziehen. Das hat mich ziemlich schockiert. Ab dem Moment wusste ich so, es muss jetzt was getan werden. Ich sehe mich auch in der Rolle, so wie es eben geht, zu publik zu machen. 2006 hatte ich die Idee dazu und dann Schritt für Schritt 2007 habe ich das Ding geschrieben, also als in Form eines Skripts. Ne? Und dann 2008 hatte ich erste Fördergelder, 2009 ging der Dreh los. Aber das waren alles sehr, sehr langsame Prozesse. Zum einen auch, weil ich parallel studiert habe dazu und eben, weil ich mir nie einen Businessplan gemacht habe und erst mühsam die Gelder akquirieren musste.
Ich habe in der letzten Zeit öfter so Presseberichte gesehen oder auch im Fernsehen, dass zum Beispiel in Deutschland Bauern, die Bioanbau betreiben, wieder zurück umstellen auf konventionellen Anbau. Das hat mich total erschüttert und das macht mich echt depressiv auch. Und ich frage mich, was dahinter steckt. Und vielleicht kennst du dich ein bisschen aus mit dieser Tendenz. Und vielleicht kannst du mir doch Hoffnung machen, dass es nur ein paar sind.
Das ist jetzt meine Rolle, ja. Ich bin jetzt hier. Das ist jetzt die Hoffnung steril. Also ich mache das umso lieber, als ich tatsächlich auch eine frohe Botschaft habe. Also die ist so ein bisschen technischer Natur. Also ich habe von einem Bauern aus der Möschberg-Konferenz in der Schweiz mitbekommen, dass es vermutlich ab 2020 soweit ist, dass aufgrund des Peak Oils, aufgrund der Verknappung des Erdöls und des Erdgases, es günstiger sein wird, Gründünger anzuwenden, also de facto auf Biolandwirtschaft umzusteigen. Jetzt in Klammern Pestizide mal nicht reingerechnet. Einfach weil es wettbewerbsfähiger ist, weil es günstiger ist. Und so werden wir sozusagen zumindest darauf verzichten, in so hohem Maße Stickstoffdünger in die Felder zu pumpen und so die Böden auch Schritt für Schritt kaputt oder zu töten. Es gibt auch viele schlechte Nachrichten. Soll ich die mal ausklammern? Es gibt tatsächlich auch widerstrebende Tendenzen. Und ich glaube, wir sollten immer fokussieren auf das, was man hier vor Ort machen kann. Wenn man das tut, ne, also vor der eigenen Haustüre kehrt, zum Beispiel auch den Kontakt zu lokalen Produzenten sucht, die in Form von solidarischen Landwirtschaftsprojekten, das sollte man im Blick behalten, dass man eben nicht depressiv wird, weil man denkt, boah, das ist ja ein übermächtiges Problem, das kann ich selber alleine gar nicht anpacken. Aber sollst du ja auch nicht. Ne? Think globally, act locally. Ne?
Kommen wir nun zur Praxis des Gemüse-, Obst- und Kräuteranbaus in der Stadt. Mann oder Frau kann mehr tun, als sich Erde mit Turbodünger zu kaufen, in diese F1-Saatgut reinzustecken, alles kräftig zu gießen, immer wieder Kunstdünger nachzuschieben und Insekten mit Chemie zu vertreiben, ähnlich wie der Roboter in Monsantos Werbefilm. F1 oder F1-Hybrid bedeutet übrigens erste Filialgeneration. Diese Sorte basiert auf Inzucht um bestimmter Merkmale willen. Diese Merkmale können bei Saatgutgewinnung und Wiederaussaat im Folgejahr nicht mehr erfüllt werden. Vieles ist beim Anbau zu beachten, aber es ist kein Studium nötig. Für den Ertrag, ob nun im Erwerbsanbau oder im Hobbygarten, ist ein guter, nährstoffreicher Boden sehr wichtig. Und für diesen brauchen wir keinen Kunstdünger. Die Natur stellt diese Mittel selbst bereit. Andrea Preisler, Abu El Fadil, erklärte in ihrem Vortrag Grundlagen des Anbaus auf dem Balkon und wie man fruchtbare Erde, in Südamerika Terra Preta genannt, selbst herstellen kann. Mitveranstalter des Vortrages war der BUND Hannover. Sibylle Maurer-Wohlatz war ebenfalls da, mit vielen Tüten Saatgut.
Was brauche ich, um Obst und Gemüse auf dem Balkon anzubauen? Das Zitat von einer Wiener Gärtnerin, gute Erde, ein bisschen düngen, gießen und Sex, fasst schon mal das Wesentliche zusammen. Das alleine reicht natürlich nicht, also man braucht auch geeignete Gefäße, Samen, Pflanzen und diverse Hilfsmittel. Zum Beispiel Tonscherben oder Kies, das man immer als Drainage in die unterste Lage einfüllen sollte. Das ist wichtig. Dann brauchen wir geeignete Pflanzen. Da gibt es Pflanzen, die man also schon recht früh vorziehen kann im Wohnzimmer. Sogenannte Kaltkeimer, die sehen wir hier vorne im vorderen Bereich, wie Salat oder Spinat oder Radieschen, die kann man schon draußen auf der Fensterbank vorziehen. Dann rechts die Erde, da werde ich dann noch genau erklären, also wie diese Terra Preta hergestellt wird. Mulch, also spielt bei der Terra Preta Gärtnerei auf dem Balkon eine große Rolle. Hier das Bild zum Thema Sex. Natürlich, es gibt Pflanzen, die sich selbst bestäuben. Es gibt auch sogenannte Windbestäuber, wie zum Beispiel Tomaten. Aber eben die meisten brauchen dann doch Hummeln, Bienen und dergleichen. Und für die muss man dann eben auch ein attraktives Angebot auf dem Balkon schaffen. Ja, zunächst ein paar Vorüberlegungen. Was muss ich beim Balkongärtnern beachten? Zunächst einmal die Ausrichtung des Balkons. Also das ist durchaus wichtig, denn davon hängt ein Teil des Erfolges ab. Also die meisten Balkone sind nach Süden ausgerichtet. Das ist schon mal gut, weil da das Lichtangebot einfach sehr gut ist. Es hat aber auch seine Nachteile. Zum Beispiel im Sommer kann es ziemlich heiß werden. Also dann muss man natürlich für Beschattung sorgen. Platzangebot und Besonderheiten. Viele haben natürlich dann noch einen anderen Mieter über sich. Das heißt also, über dem Balkon gibt es ein Dach. Das schützt dann wieder vor Regen und dergleichen. Aber das Lichtangebot ist dann auch wieder etwas weniger. Geländer sind praktisch. Die kann man gleich nutzen, um Kletterer daran entlang klettern zu lassen, also zu befestigen. Mauern können sehr nützlich sein. Also vor allen Dingen, wenn die Krone oben recht breit ist, kann man also Blumentöpfe noch draufstellen oder große Blumenkästen. Wichtig ist, dass alles gut befestigt ist. Es kann dann auch recht schwer werden, wenn die dick bepflanzt werden. Spalier sehen wir hier rechts auf dem Foto auch. Also Spalier ist praktisch, weil man dann in die Vertikale gehen kann und vor allen Dingen oben auch noch Töpfe befestigen kann. Abfluss ist wichtig, vor allen Dingen, dass der auch nicht verstopft ist. Also gerade bei der intensiven Balkongärtnerei, wenn man den Balkon in einen Gemüsegarten verwandelt, da fällt auch eine ganze Menge Abfall immer mal so an und das ist ziemlich schnell verstopft. Sitz- und Liegeecke, also da muss ich dazu sagen, wenn man erstmal auf den Geschmack gekommen ist und seinen Balkon in einen Gemüsegarten verwandelt, bleibt da meistens wenig Platz. Also ich hatte 2010, als ich das dann sehr intensiv gemacht habe, dann nur noch Platz für einen kleinen Hocker in der Mitte. Ich habe dann da drauf gesessen und immer um mich herum geguckt und war total begeistert von dem, was ich gesehen habe. Aber sonnen konnte man sich da nicht mehr. Rechtliches ist sehr wichtig. Also unbedingt beachten die Tragekapazität des Balkons. In der Regel 250 Kilogramm pro Quadratmeter. Also wenn man erstmal anfängt, so große Kübel aufzustellen oder Bäumchen, Obstbäume und dergleichen, dann kann das schon ganz schön schwer werden. Nachbarn und Vermieter sind in dem Kontext eben auch wichtig. Also nicht jeder Nachbar ist begeistert, wenn der Nachbarbalkon dann so ein grüner Dschungel wird. Vor allen Dingen, weil das ja eben auch viele Tiere anzieht. Also zu dem Thema komme ich dann noch. Es kommt natürlich immer auch auf die Dimension an, wie viel Gemüse Sie da auf dem Balkon anbauen wollen. Pflanzgefäße. Terrakotta ist zwar sehr schön und dekorativ, aber auch schwer. Am besten ist man Plastikgefäße oder Körbe, ausgekleidete Körbe, Holzkisten oder Gemüsekisten. Die kann man lackieren, wetterfest lackieren und die eignen sich hervorragend, um zum Beispiel Salat anzubauen. Ampeln sind auch sehr gut, weil man dann auch wieder die Vertikale nutzen kann. Erdbeeren zum Beispiel oder so ein paar andere Kräuter kann man auch sehr gut in Ampeln halten. Dann eine Vorüberlegung, wie will ich Obst und Gemüse ziehen? Also das Gärtnern ist ja jetzt richtig in. Also viele Läden bieten da eine Menge an. Man kann sich das sehr einfach machen. Es gibt da ein reiches Sortiment an Gefäßen, an Zubehören, Bau- und Supermärkten. Dazu muss ich sagen, vieles ist recht teuer. Vieles ist auch unpraktisch und eigentlich nicht zu gebrauchen. Das ist mehr dekorativ als nützlich. Und vieles ist nicht nachhaltig, hält nicht lange. Es gibt viele preiswerte Substrate, die angeboten werden, aber da ist das Problem, dass man einfach nicht weiß, wo und wie die hergestellt wurden. Die müssen auch regelmäßig erneuert werden und deswegen spricht vieles dafür, dass man eben die Erde selber macht. Bei der herkömmlichen Gärtnerei wird eben Kunstdünger verwendet und auch Pestizide. Wenn ich mich entschieden habe, dass ich Gemüse selber anbaue, weil ich vielleicht irgendwelchen Produkten im Supermarkt misstraue, dann misstraue ich diesen Sachen auch. Also dann ist das für mich gar kein Thema. Samen und Setzlinge, die bekommt man ja eben auch im Handel. Viele stammen aus Hybridkulturen. Das heißt, das sind Kulturen, die kann man einmal aussehen und man muss die dann einfach das nächste Mal wieder neu kaufen.
Weder der Dokumentarfilm Voices of Transition noch dieser Vortrag übers Balkongärtnern kamen anscheinend daran vorbei, den Konzern Monsanto zu erwähnen. Warum hier im Bereich Hobbygarten? Dass Monsanto mit seiner Tochterfirma De Reuter Seeds sogar in den Hobbygartenbereich vorgedrungen ist, dürfte vielen Leuten unbekannt sein. Der Name De Reuter schreibt sich De Ruiter, die Firma sitzt in den Niederlanden. Sie arbeitet hier mit der Firma Nebelung zusammen, die sich in Nebelung und Wollmarie geteilt hat. Aus dem Haus Nebelungen kommen die Hobbygärtnermarken Kiepenkerl und Sperli. Dass es mit De Reuter Seeds eine engere Zusammenarbeit gibt, dokumentierte ein Artikel auf gartenfreunde.de. Es kann aber auch in der europäischen Plant Variety Database nachgelesen werden. Dort stehen die eigentlichen Züchter der einzelnen Sorten einer Marke. Ebenso gibt es von der Firma Gartenland Verbindungen zur Agrargentechnik, wie die Website startupbiotech.de zeigt. Da steht Gartenland zusammen mit Namen wie Innoplanta, Saatenunion Biotech, Sungene, Trade Genetics, Bayer Crop Science. Gartenland ist auf den Zug der städtischen Landwirtschaft aufgesprungen und bietet die Marke City Seeds an. Wer diese Verbindungen ganz umgehen will, findet gleich mehrere Saatgutanbieter auf gentechnikfreie-saat.org. Auch der VERN, Samenfest oder Samenbau Nordost haben Internetshops und verschicken Saatgut. Mühsam, aber doch kriegen wir wieder die Kurve zu Andrea Preisler, Abu El Fadils Vortrag zum Balkongärtnern und zu Terra Preta. Es wird Zeit, endlich mal die Katze aus dem Sack zu lassen. Was ist denn nun diese ominöse Terra Preta? So geheimnisvoll ist sie wiederum auch nicht. Kompostierbare Abfälle, Pflanzenreste und Fäkalien zu Dünger werden zu lassen, findet weltweit Anwendung. Aber das Rezept ist damit nicht vollständig.
Anfangs ist es arbeitsaufwendiger durch die Terra Preta-Technik, das werden wir dann noch sehen. Insgesamt ist die Herstellung auch klimafreundlich, da eben organische Materialien ohne Torf verwendet werden. Guter Boden ist das A und O. Hier nochmal zusammengefasst, das führen wir statt Substrat aus dem Handel eben die Humuserde selber machen. Die Blumenerde besteht oft aus mehr oder weniger Hochmoortorf. Die Moore binden CO2. Und wenn Torf abgebaut wird, und das wird im großen Stil gemacht für die Blumenerde, dann wird CO2 eben wieder freigesetzt. Die Blumenerde kann auch Plastikreste enthalten aus Billigkompost. Ist auch mit anorganischen Düngesalzen häufig gedüngt, nachgedüngt und die Düngewirkung lässt relativ schnell nach. Also bei guter Blumenerde reicht es für 8 Wochen und bei schlechter Erde ist schon nach 2 bis 3 Wochen nötig nachzudüngen. Terra Preta Humus entsteht klimaneutral. Eine Besonderheit bei Terra Preta ist der Eintrag von Kohlenstoff in den Boden, das heißt Biokohle, die aus Pflanzen hergestellt wird, die ja während ihrer Lebenszeit CO2 aufgenommen haben. Und hinterher dann in fester Form wird dieser Kohlenstoff dann in den Boden eingetragen und verbleibt dann auch im Boden. Terra Preta macht unabhängig von Dünger und Pestiziden, ermöglicht eben aufgrund der hohen Fruchtbarkeit hohe Erträge auch auf kleinem Raum. Abfälle werden recycelt und Kreisläufe geschlossen und die Terra Preta besitzt eine gute Wasserleitfähigkeit und, was ich hier vergessen habe, auch eine gute Wasserhaltefähigkeit. Beides ist wichtig und gerade auf dem Balkon, also wenn man in den Töpfen gärtnert, gerade im Sommer, wenn es dann sehr warm wird, muss man doch relativ häufig gießen. Was ist Humus? Unter Humus versteht man die biologisch stabile organische Substanz eines Bodens und zahlreiche komplexe Verbindungen, die durch das Wirken von Mikroorganismen entstehen. Die Mikroorganismen, die zersetzen das organische Material und wandeln die Stoffe um und machen sie für die Pflanzen verfügbar. Und die Pflanzen nehmen sie über die Wurzeln halt wieder auf. Also im Prinzip ist es ja auch so, dass die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, uns ja auch nicht direkt ernähren. Das heißt, wir essen sie, wir zerkleinern sie, wenn wir sie kauen. Dann werden sie eingespeichelt und dann durchwandern sie den Magen. Und dann, spätestens im Darm, werden Millionen von Bakterien aktiv, die eigentlich erst die Nahrung für uns aufspalten und die lebenswichtigen Stoffe verfügbar machen. Und so gesehen passiert eigentlich das Gleiche mit den Mikroorganismen im Humus, im Boden. Dieses Zitat fand ich sehr schön von dem Bodenkundler Paul Heinrich Francais. Humus wird aus dem Leben, vom Leben und für das Leben geschaffen. Terra Preta, der Begriff ist portugiesisch und bedeutet schwarze Erde. Und sie kommt in Amazonien vor und sie ist eindeutig das Ergebnis aus einer nachhaltig betriebenen Waldgartenkultur. Unter Verwendung von Holzkohle, Muschelkalk, Tonmineralien, Mist bzw. Fäkalien und Bodenorganismen, also Milchsäurebakterien, Hefepilze, Photosynthesebakterien und Kleinstlebewesen. Das Interessante an der Terra Preta ist auch, dass sie ausgerechnet im Regenwald vorkommt. Denn das ist normalerweise ein Ort, wo die Bodenverhältnisse extrem schlecht sind. Also die Böden in den Regenwäldern sind extrem nährstoffarm. Und das liegt zum einen an der Tatsache, an der übergroßen Feuchtigkeit, die dort herrscht. Das heißt also, die Nährstoffe werden ziemlich schnell aus dem Boden herausgeschwemmt. Und zum anderen auch an der Artenvielfalt, die dort vorherrscht. Das heißt, sobald irgendein Abfall zu Boden fällt, wird das also von irgendeinem sofort wieder aufgenommen und verarbeitet. Und umso erstaunlicher ist es, dass es an vielen Stellen, also in bestimmten Stellen in Amazonien, diese Terra Preta-Fundorte gibt, mit dieser hochfruchtbaren Schwarzerde. Und da gibt es mehrere Hypothesen, wie die entstehen sein konnte. Rechts oben sehen wir einen Grundriss von einer Siedlung. Diese hellen Strukturen, das sind Hausgrundrisse. Und drumherum dieser schwarze Kranz, das sind lauter Abfallgruben. Und in diesen Abfallgruben hat man zum Teil diese großen Gefäße gefunden und auch viele Scherben, die von solchen Gefäßen stammen, wie wir sie weiter unten sehen. Man nimmt an, dass diese großen Gefäße sozusagen Abfallbehälter waren. Auffällig ist, dass sie alle unten durchlocht sind, also dass man da die Abfälle reingeworfen hat, auch die Fäkalien, also die eigenen Fäkalien, Holzkohle und Pflanzenabfälle, alles, was da so anfällt. Und als diese Gefäße voll waren, hat man sie verschlossen und dann hat man den Inhalt fermentieren lassen. Und als die Fermentierung abgeschlossen war, sind von unten her auch Bodenlebewesen, Mikroorganismen eingedrungen. Nach einiger Zeit hat man diese Gefäße dann einfach gepflanzt, weil der Inhalt sich in diese fruchtbare Terra Preta-Erde verwandelt hat. Ja, Holzkohle fällt heute noch an, auch durch Brandrodung, die immer noch von Indianern, die dort leben, vorgenommen wird. Und das ist nicht die Art von Brandrodung, diese großflächige, die betrieben wird, um hinterher Weideland zu schaffen oder die großen Sojafelder, sondern das ist also eine sehr nachhaltige und sehr kleinformatige Brandrodung, die von den Eingeborenen vorgenommen wird. Und da werden auch nicht ganze Landstriche kahl geschlagen, sondern da werden gezielt ganz bestimmte Bäume nur gefällt und verkohlt. Und diese Kohle wird eben verwendet, um die Terra Preta herzustellen. Man nimmt auch an, dass damals die Indianer auch schon diese hygienisierende Wirkung der Holzkohle erkannt haben und dass sie also immer wieder, also auch Holzkohle sozusagen in ihre Abfallbehälter getan haben, um ihre Fäkalien damit zu bedecken, zum Beispiel. Milchsäurefermentierung. Ein uraltes Verfahren zur Lebensmittelkonservierung, Chicha. Das ist ein Getränk, das heute noch sehr weit verbreitet ist in ganz Südamerika. Das wird also aus vergorenen Früchten und aus Maismehl oder Maniok hergestellt, wird bei vielen Festivitäten verwendet. Chicha wird auch für Trankopfer verwendet, zum Beispiel für Pachamama, das ist die Erdgöttin. Also wenn irgendwelche Pflanzaktionen oder irgendetwas geplant ist, wird Pachamama geopfert und in dem Moment fügt man eigentlich schon Milchsäurebakterien in den Boden. Das ist so eine Rezeptur. Prozentangaben sind immer Volumenprozent, also 40% frisches Grün bzw. frische Biomasse. Also muss nicht unbedingt nur frisches Grün sein, es kann auch so einen holzigen Anteil enthalten. Natürlich geschreddert. 40% Dung. Die Fäkalien enthalten eben Stickstoff und Phosphor, die wichtig sind für den Pflanzenanbau. Die Holzkohle, ist das A und O der Terra Preta. 10 bis 15%, also mehr als 20% sollte man auf keinen Fall nehmen, das reicht völlig. Und das Besondere an der Holzkohle ist, dass sie also eine sehr hohe, große, poröse Oberfläche hat. Und diese Oberfläche ist sozusagen das Habitat für die Mikroorganismen, die ja eben hinterher für das Bodenlebewesen und für den Humusaufbau eine große Rolle spielen. Milchsäurebakterien, das sind die Zutaten für die Fermentierung. In diesem kleinen formatigen Bereich für die Balkongärtnerei habe ich zum Beispiel mit Treber gearbeitet. Also das sind die Abfälle, die bei der Bierbrauerei anfallen. Ganz frischen Treber zu kriegen, ist nicht ganz unproblematisch. Also man bekommt hier in der Stadt zum Beispiel, gibt es ja hier so einige Brauereien, so kleine Brauereien, wo man im Hinterhof Mülltonnen hat und wo der Treber also reingefüllt wird. Für Landwirte beispielsweise, die holen sich den da ab, verfüttern den an die Schweine. Also man muss schon sehr frischen nehmen, denn also der ist ein ganz schnell Fliegenlarven oder sowas drin. Also Treber war nicht so das Optimale. Ich habe auch Joghurt genommen, also abgelaufener Joghurt. Den kann man ganz gut dafür nehmen. Man muss den mit Wasser anrühren und kann das nehmen. Und die besten Resultate habe ich mit Sauerkraut gehabt. Also kann man das Billigste nehmen, wenn das funktioniert. Und wenn man größere Mengen macht, dann lohnt es sich, effektive Mikroorganismen, also EMs, zu nehmen. Die kann man über den Handel beziehen. 2% Milchsäurebakterien und 8% Steinmehl oder Algenkalk. Man kann auch Bentonit nehmen. Man kann Katzenstreu nehmen auf Bentonitbasis. Und das kann auch benutzte Katzenstreu sein. Pipi kann drin sein, aber nicht die Köttel, die sind da ungeeignet. Diese Mineralien, die regulieren dann den pH-Wert.
Sonst ist ja das Calciumcarbonat da drin. Woher man das bezieht, das gibt es. Wenn wir jetzt zum Beispiel Freilandflächen nehmen oder jetzt unseren Kompostraum für die Gewächshäuser, das ist ja ein ganz anderes Volumen. Wenn wir zum Beispiel Austernschalen und Eierschalen schon grob, aber ich glaube, für den Balkon muss man echt zarter, feiner
nehmen. Ja, man hat ja nicht so große Mengen. Also das war ein gutes Stichwort eben mit den Austernschalen. Also ich habe vor ein paar Jahren mal eine Kiste Austern geschenkt gekriegt, so zu Silvester, und die Schalen, die habe ich dann einfach nur auf dem Balkon in den Schnee geworfen, und im Frühjahr habe ich die dann eigentlich verwendet. Also ich stecke die immer in meine Blumentöpfe auch mit rein.
Haben Sie jetzt gesprochen von Kalk oder von Gips?
Du hast eben von Gips gesprochen, ne? Gips kann man auch nehmen.
Calciumcarbonat, das was wir verwenden, das nehmen wir halt in großer Form, in grober Form, damit wir das eben langfristig den Boden verfügbar machen.
Naja, und bei Bentonit kommt natürlich noch dazu, das sind Tonminerale auch. Das heißt, also da wird noch eine andere Substanz mit hinzugefügt und macht den Boden natürlich etwas kompakter dann auch. Man muss dann auch so ein bisschen experimentieren. Also das ist halt so ein Grundrezept und man muss das dann einfach ausprobieren. Also einen Therapreta-Ansatz herstellen und weiter kultivieren in einzelnen Schritten. Da habe ich also ein Steingutgefäß. Ich habe da als Holzkohle wirklich Grillkohle genommen. Grillkohle, die man einfach mit dem Hammer so ein bisschen klein hämmert. Mein Freund Roland Wolf, der also auch schon eine große Therapreta-Erfahrung, Praktika-Erfahrung hat, der sagt, dass man auch frischen Dung nehmen kann. Wenn man diese korrekte Fermentierung durchführt, kann man auch diesen frischen Dung nehmen. Allerdings arbeitet der nicht so, der hat nicht so Balkon-Therapreta gemacht, sondern der macht sehr viel mehr auf dem Acker. Da habe ich also Kaninchenmist. Man kann auch Pferdemist nehmen, aber es ist gut, wenn es so abgelagerter Pferdemist ist. Oder es gibt Kuhdung. Hühnermist ist allerdings sehr scharf. Es gibt ganz nobel und auch etwas teurer pelletierten Rinderdung zu kaufen. Es riecht sehr lecker, wenn man das mit Sauerkraut dann mischt. ja, frisches Grün. Und ich habe hier auch, da ist so ein Folienpäckchen, also da habe ich Sauerkraut genommen zum Beispiel. Also, und dann sieht man hier rechts in dem Steingutgefäß Küchenabfälle klein geschnibbelt, also das alles schön gemischt. Da rechts das hellbraune ist jetzt nicht die Holzkohle, sondern Kaffeesatz, kann man auch wunderbar noch drunter mischen.
Teeblätter,
also diese ganzen Sachen kann man alle wunderbar verwenden. Es gibt solche Plastikeimerchen, so rechteckige, die eigentlich so für Waschmittel gedacht sind. Die kann man auch so zumachen, die haben so einen Deckel, der zuklappt. Also ich habe so zwei Eimerchen bei mir in der Küche und wenn ich irgendwo Gemüse putze oder irgendwas, sind diese ganzen Küchenabfälle, die schnippel ich mit so einer Haushaltsschere klein da rein und sprühe da schon mal so EMs, also effektive Mikroorganismen drauf, ganz praktisch gegen den Geruch. Und hinterher kann man also dann schon diese vorbereiteten, dieses Bokashi, wie das genannt wird, also das ist eine japanische Methode, kann man dann gleich ganz wunderbar zur Therapreta-Herstellung nehmen und mischt die anderen Zutaten dann einfach dazu später. Man mischt es, dann lässt man es fermentieren. Ich habe jetzt hier geschrieben, mindestens 2 Wochen. Das hängt natürlich von der Jahreszeit ab. Also wenn man das jetzt im Sommer macht oder im Frühjahr, wo es warm ist, kann man das draußen auf dem Balkon machen, da reichen 2 Wochen. Im Hochsommer, wenn es ziemlich heiß wird, also da wird es schon wieder etwas kritischer. Die Fiebertemperatur ist schon ein bisschen problematischer. Im Winter wird es schwierig, da sollte man das dann im Innenraum machen. Dann mischt man es ein bisschen mit Erde und lässt es reifen. Also mindestens 4 Wochen, also manchmal geht es auch schon früher, dass man das verwenden kann. Und ich nenne das in dieser Form ein Therapreta-Ansatz. Das ist noch nicht die Therapreta. Die Therapreta ist eigentlich die völlig vererdete Humuserde im Jahr drauf, kann man sagen. Aber das ist so ein erster Therapreta-Ansatz. Dann setzt man Regenwürmer hinein, denn die leisten dann wirklich die wunderbare Umsetzungsarbeit. Die helfen dann bei der Vererdung. Also wenn man diesen Eimer dann wieder aufmacht und das dann so vererdet hat, dann sieht das etwa so aus. Also diese weißen Stellen sind so Hefepilze eigentlich, kann man sagen. Und das Ganze muss auch so ein bisschen nach Silage oder leicht hefig riechen, dann ist es in Ordnung. Dieser weiße Pflaum ist nicht schlimm, das sind die guten. Wenn es grün und stinkt, dann sind die schlechten Mikroben am Werk gewesen und dann ist es leider misslungen. Also die idealen Starterpflanzen für einen solchen Ansatz sind Tomaten, Starkzehrer, Kohl oder sowas oder Mais. Mais ist ein bisschen schwierig auf dem Balkon. Ich werde das dieses Jahr mal probieren. Aber Kürbis ist schon wieder ein bisschen groß. Kürbis ist schon wieder ein bisschen groß für den Balkon. Es gibt dann auch so Zucchini zum Beispiel, die so wie kleine Bälle aussehen, die rund sind. Dann sieht man hier bei dem anderen, hier neben habe ich also Mulchmaterial drauf. Das sind so Reste von meinem Adventsgesteck übrigens. Das wird alles wiederverwertet. Und was sich auch anbietet, hinterher dann Steine drauf, also Tonscherben, Steine und dergleichen drauf zu legen. Also, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich vor allen Dingen im Frühjahr dann viele Vögel dafür interessieren, für diesen Mulch. Also, weil die dann ihr Nest bauen oder Eichhörnchen oder jedenfalls. Also, sie werden dann also merken, dass sich dann sehr viele andere noch für ihren Balkon interessieren. Und deswegen, also die Steine helfen, Steinmulch hilft eben auch, die Feuchtigkeit besser länger zu halten. Und es ist auch interessant, wenn man dann immer mal so guckt und mal so einen Stein hochnimmt und so ein bisschen stochert, dann sieht man also die Regenwürmer, die drin sind. Die gehen dann immer noch oben, da unter den Steinen ist es feucht und die holen sich immer was und die zucken dann immer, also gehen dann immer gleich in den Boden runter. Man darf sich vor denen natürlich nicht fürchten. Also die sind einfach die unentbehrlichen Helfer bei der Therapreta-Gärtnerei. Und ich habe die auch bei mir in der Wohnung. Also ich habe große Kübelpflanzen und ich mache das genauso in der Wohnung auch. Und das ist also wirklich der Kreislauf, wie er in der Natur auch vorkommt. Ja, dann Laubreste mit Küchenabfällen auf die Töpfe verteilen, nach dem Ernten zurückschneiden. Zum Beispiel das ganze Tomatenlaub, das wird dann alles dann auf dem Topf verteilt und hinterher dann für die Winterruhe. Hier unten sieht man das, ich habe dann also Steine da drauf, also so geht das bei mir in die Winterruhe. Und die Töpfe muss man sehen, also die kann man dann einpacken, also oder bei starkem Frost sogar in den Keller stellen, weil die Regenwürmer, also wenn man große Töpfe hat, die sammeln sich dann unten und die überleben, aber wenn die relativ klein sind, die Töpfe, irgendwo ist dann Schluss bei den Regenwürmern. Interessant übrigens auch die, ja?
Und Sie schneiden das dann einfach ab und die Wurzeln bleiben drin? Oder
wird das ja, die kann ich dann im Frühjahr rausholen, ziehe ich dann oben, aber so viel wie möglich
Biomasse. Das ist ganz wichtig für die ganzen Mikroorganismen, ja, und ja. Kleinstlebewesen.
Ja.
Wenn man die Wurzeln über Winter drin lässt, ja, dann belebt es den Boden.
Ja, und lockert.
Im Frühjahr ja, erst rausholen.
Ja, genau.
Also auf dem Zelt lassen wir jetzt zum Teil auch die
ja,
Sachen einfach so runter, unter der Erde.
Und dann fängt es wieder von vorne an. So, hier die Erde sieht dann eben schon ganz anders aus. Das ist dann schon Therapreta-Erde und da kann man dann im Frühjahr in diese Erde, wo anfangs diese Starkzehrer drin waren, Möhren oder Radieschen, alle die einsetzen, für die dieser erste Therapreta-Ansatz einfach zu grob und zu stark gedüngt gewesen wäre. Und man sollte ja auch bei der Balkongärtnerei Fruchtwechsel halt eben in Betracht ziehen.
Ich hatte mir auch gerade gesagt, wenn man jetzt Jung mit einbringt, der ja oft Wurmeier enthält, sieht das später in der Erde aus? Können sich die Würmer da weiter halten? Denn wenn man die über die Pflanzen versehentlich mit Nahrung aufnimmt, landen die ja im Darm. Das sind ja Darmwürmer aus den Därmen der Tiere, die da mit eingraben.
Also, es findet ja diese Fermentierung statt. Man macht ja diese Fermentierung und da gehen die im Grunde genommen zugrunde. Ich habe bisher keine Probleme damit gehabt. Also ich kenne jetzt auch keinen Fall von den Therapreta-Projekten, die ich kenne, wo das passiert ist. Also
muss es unter Luftabschluss fermentieren?
Ja, die Fermentierung findet unter anaeroben Bedingungen statt, genau. Bei diesen kleinen Mengen und bei der Balkongärtnerei, da kann man das auch gut in Plastiktüten machen. Also so eine Plastiktüte und die wird dann zusammengerollt und dann umgekehrt. Im Garten beispielsweise habe ich dann also so in Säcken das auch gemacht und die Säcke zusammengedreht und dann umgekehrt so unterm Busch gelegt. Ganz wichtiger Punkt ist der Hygienisierungsnachweis durch Professor Dr. Monika Krüger, also eine Mikrobiologin an der Universität Leipzig. Sie hat nachgewiesen, dass der Fermentationsprozess, also wenn er korrekt verläuft, dass da pathogene Keime abgetötet werden. Also sie hat zum Beispiel Abfälle oder auch Fäkalien also aus Tierkliniken eingearbeitet. Das Erstaunliche war halt, also, dass wenn der Fermentationsprozess korrekt abgelaufen ist, dann waren diese Keime abgetötet. Also das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil durch die Milchsäurefermentierung entsteht ein saures Milieu, was keimhemmend wirkt. Ein paar Worte zur Bewässerung. Morgens früh gießen ist sowieso generell am allerbesten. Wenn man abends gießt, kann es, wenn es nachts kühl wird, Pilzkrankheiten fördern. Also es kommt drauf auf die Jahreszeit an. Im Sommer natürlich, da ist es so, dass man oft zweimal oder sogar dreimal am Tag gießen muss. Auch nicht zu viel gießen, weil man Pflanzen da auch sehr verziehen kann. Also lieber mulchen, eben die Küchenabfälle, Steine, Scherben, Staunässe vermeiden, ist klar. Das mit den PET-Flaschen kennt man ja auch. Und was natürlich auch Sinn macht, ist, dass man einjährige Gemüsepflanzen wählt und sie vorzieht. Und dann hat man halt jedes Jahr immer das, was man so braucht und hat nicht zu viel einzuwintern, einzuhäusen. Oder wenn ich also so Gemüse im Dampf gare, dieses Kochwasser, also sowas wird alles gleich verwendet, und weil es immer irgendwelche Nährstoffe hinzufügt. Oder weil es einfach diese Bodenorganismen anregt und nährt. Man kann zum Beispiel auch mit seinem Urin düngen. Also natürlich auch verdünnt und auch nicht täglich, nicht jedes Mal, aber hin und wieder mal kann man das machen. Also es enthält Phosphor und man verkauft das Gemüse ja nicht. Das Problem ist ja auch, ich meine, mit unserer, das ist zwar sehr fortschrittlich, also unsere trinkwassergespülten Toiletten, aber es ist eine unglaubliche Verschwendung, allein mit den Feststoffen, aber eben auch mit dem Urin.
Und zum Gießen eignet sich selbstverständlich auch das im Badezimmer gesammelte Wasser. Gut wäre dabei natürlich, zur Körperpflege naturbelassene Mittel zu verwenden. Ein weiterer Hinweis zum Gießen im Garten habe ich aufgeschnappt, der ist hoffentlich auch korrekt wiedergegeben. Dass man zwar nach dem Aussehen und Pflanzen bewässern soll, den Pflanzen dann aber bald die Chance lassen soll, Wurzeln auszubilden, um sich das Wasser selbst zu holen. Das setzt sicherlich einen gut durchwurzelten, gesunden Boden voraus, der überhaupt in der Lage ist, Wasser länger zu speichern. Und hier versagt, auch nach Angaben konventioneller Landwirte, das Modell Monokultur der industriellen Landwirtschaft. Im eigenen Garten ist die Kombination aus tief- und flachwurzelnden Pflanzen genauso sinnvoll wie im Erwerbsanbau. An dieser Stelle nochmal ein winziger Rückblick auf den Film Voices of Transition, der Thema des ersten Teils dieser Sendung war. Martin Crawford, ebenfalls aus Großbritannien, stellte sein Waldgartenkonzept vor. Für Balkone denkbar ungeeignet, aber von den Prinzipien kann man sich insgesamt beim Anbau leiten lassen. Man denkt dabei in Etagen, kombiniert große, kleinere und bodendeckende Pflanzen miteinander. Diese sollten aber für eine gute Pflanzennachbarschaft auch geeignet sein. Als Faustregel gilt, nicht Pflanzen derselben Familie zu kombinieren. Zur Mischkultur gibt es im Internet oder in Büchereien ausreichend Informationsquellen. Dann stehen in Martin Crawfords Waldgarten Düngerbäume. Für unsere Zwecke reichen Düngerpflanzen, gegebenenfalls kann man als natürlichen Dünger auch Hornspäne verwenden. Bohnen gehören zur Familie der Leguminosen, sie können den Boden mit Stickstoff anreichern. Martin Crawford baut in seinen Garten auch zahlreiche Kräuter an. Sie erfreuen nicht nur, sie können mit ihren ätherischen Ölen locken oder vertreiben. Sie sollen auch desinfizierende Wirkung haben und vor Pilzerkrankungen schützen. In der kubanischen Genossenschaft, die das Filmteam besucht hatte, sagte einer der Bauern, man sollte möglichst viele Gerüche und Farben miteinander kombinieren, das schließt auch Blumen mit ein, Vielfalt würde die Insektenpopulation niedrig halten. Zurück zum Vortrag von Andrea Preisler, Abu El Fadil und dem Balkongarten. Nachdem nun alles endlich in aller Ausführlichkeit geklärt ist, was kann man denn nun außer den stark zehrenden Tomaten, den Blumen für die Bienen und den nützlichen Kräutern anbauen?
Ja, dann nochmal zur Abwechslung was anderes. Hier haben wir Mangold. Der Mangold wird natürlich nie so groß wie im Freiland, das ist klar. Und also man soll ja nicht jeden Tag Mangold essen, weil wegen der Oxalsäure, das ist so ähnlich wie Spinat, muss auf jedem Balkon. Kapuzinerkresse gibt es in allen möglichen Variationen, ist eine ganz super Pflanze, ist eigentlich auch alles essbar. Ich habe keine Läuse gehabt. Ich hatte, echt? Ja, und also ich habe das, Läuse habe ich immer so in meinem Garten dann eher. Und da ist es so, dass dann ruckzuck, dann kommen irgendwelche Marienkäfer, die sich da ansiedeln. Und eine Woche später habe ich die ganzen Larven, die da rumlaufen und sich satt fressen. Blüten sind auch wunderbar, die kann man also ins Salat tun. Was ich gerne mag, ist zum Beispiel, ich mache mir gerne so ein Sandwich oder so ein Brötchen, so mit Käse. Und dann mache ich da immer so ein Romana-Salatblatt dazwischen oder zwei und so ein bisschen Rucola und dann so ein paar von diesen Blüten, köstlich. Also ganz wunderbar, nehmen das dann mit ins Büro oder so. Diese Knospen, die kann man auch ernten, die kann man wie Kapern einlegen zum Beispiel. Und hier haben wir Borretsch. Erstens mal lockt das die Bestäuber an, also die Bienen und die Hummeln, die sind ganz wild auf die Borretschblüten. Die Borretschblüten sind auch sehr schön, die kann man sehr schön im Salat verwenden. Man kann Borretschblüten als Tee, also trocknen und als Tee verwenden. Hier ist nochmal eine Salatkiste, wo alles Mögliche zusammenwächst. Also hier den Rucola, den kennen wir schon, aber hier diese kleinen Orangenen, die sind da ein bisschen mickrig. Man kann da ruhig ein bisschen mehr reinpflanzen. Das ist Tagetes. Da sind die Blüten auch essbar. Und Tagete ist immer eine gute Begleitpflanze für alle Pflanzen eigentlich. Also ist eben angeblich gut gegen die weiße Fliege, gegen Nematoden im Boden, obwohl ich da bei der Therapreta-Erde keine habe. Aber im Garten ist es einfach sehr gut. Und hier rechts, da ist mein Mangoldbeet. Und hier ist übrigens, wie heißt das, Isop. Das ist so ein Kraut, das hierzulande nicht so bekannt ist, aber in Frankreich sehr viel benutzt wird als Gewürzkraut. Sieht sehr schön aus, ist auch eine wunderbare Bienenweide, blüht so blau. Und da habe ich hier eine Calendula daneben. Also ich habe zwischendurch auch ein paar solche Ringelblumen immer dabei. Und man kann aus Calendula-Blüten, allerdings braucht man dann ein bisschen mehr als einen Balkon, da braucht man dann schon einen großen Garten mit ganz vielen Calendula-Blüten, kann man ein wunderbares Öl machen und eine Creme. Das ist also ein sehr gutes Heilmittel. Kartoffeln, also zu diesen Kartoffeln muss ich sagen, ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt, man muss natürlich immer auch an das Gewicht denken. Also Kartoffeln auf dem Balkon, das ist dann mehr symbolisch, also es reicht dann für eine kleine Mahlzeit. Ich bin zu diesen Kartoffeln eher zufällig gekommen, muss ich sagen. Also das ist eigentlich mein Komposteimer hier. Das ist so ein kleiner Mörteleimer. Und da kommt dann immer alles, da habe ich so einen Therapreta-Ansatz und da kommt immer so alles rein, was da so an Abfall anfängt. Und da hatte ich eben auch mal Kartoffelschalen reingeworfen und irgendwie habe ich mich gewundert, eines Tages wuchs da sowas raus und dann siehe da, die haben gekeimt und es wuchsen dann Kartoffelpflanzen. Und im Herbst, ich habe es dann gelassen, ich habe dann einen anderen Komposteimer genommen und im Herbst hatte ich dann so richtig schöne kleine Kartoffelchen, ganz viele. Und ein Landwirt hat mir dann verraten, dass das eine gängige Methode ist, um Saatkartoffeln zu ziehen. Dass man da nämlich die Schalen nimmt mit den Augen und dass man die wunderbar nehmen kann, um Saatkartoffeln zu ziehen. Und die Saatkartoffeln, die setzt man dann im Frühjahr ein und hat dann hinterher die großen Kartoffeln. Die blühen ja dann auch sehr schön, also bloß sie nehmen halt sehr viel Platz auf dem Balkon weg, sollte man sich überlegen. Und hier vorne ein Provence-Basilikum, das auch sehr zu empfehlen ist, sehr robust, sehr aromatisch, wächst sehr buschig und je mehr man davon erntet, desto mehr wächst davon nach. Also sehr schön, dahinter wieder dieser Isop. Ja, hier unten habe ich Schmorgurke und auch Cornichons hatte ich, also das war wirklich herrlich. Also und da kann man die dann ganz wunderbar so am Geländer oder an diesen Dachlatten, die ich dann da also befestigt habe am Geländer, kann man die also schön hochranken lassen. Im Jahr drauf hatte ich dann Bohnen, also hier eine Feuerbohne, die sehr dekorative Blüten hat. Dann Pflücksalat, also diese Sachen hier, Pflücksalat und alle, die hier zu sehen sind, die sind alle geeignet für die echte Therapreta, also jetzt nicht für den Therapreta-Ansatz, der noch frisch ist, sondern im Folgejahr, wo das dann schon vererdet ist. Und hier diese hübschen, zarten Blüten, das ist blühender Rucola, der ist hier auch mit drunter gemischt. Im Hintergrund sind Bohnen übrigens. Hier eine ganz zarte, zauberhafte rosa Blüte. Weiß jemand, was das ist? Was hier blüht? Das ist blühendes Radieschen, sehr dekorativ. Ja, da muss ich dazu sagen, also ich habe mit Radieschen, mit den Knollen immer Pech gehabt. Die wurden bei mir nichts auf dem Balkon. Aber ich habe immer die frischen Blätter genommen. Also wenn die noch zart sind, kann man ganz wunderbar nehmen. Kann man zum Beispiel, wie Rucola, kann man im Salat. Man kann es zum Beispiel auch mit Brühe und mit so ein bisschen Sellerie und so ein bisschen Suppengemüse kochen. Dann gießt man ein bisschen Sahne zu, püriert und hat ein schönes grünes Schaumsüppchen. Schmeckt sehr lecker. Oder man hackt das. Und mit ein paar Kräutern und mit Quark und Sahnequark und dann füllt man Ravioli damit. Wunderbar. Und, die Blüten kann man natürlich auch in Salat tun. Und hier, das ist jetzt nicht so gut zu sehen, aber hier die Spitzen, das sind schon die Samenkapseln, die hier, also die Samen, die hier entstehen. Wenn die noch grün und knackig sind, dann kann man die ernten, kann man die auch hacken, also so in Scheiben schneiden und in den Salat mischen und das schmeckt eben auch ähnlich wie die Knollen. Mal hier rechts, das ist glatte Petersilie und in der Mitte habe ich eine Aubergine, aber der Topf war dann zu klein. Also auf dem Balkon habe ich nicht so gute Auberginen geerntet, aber in meinem Palettengarten, also der hier gleich hinter dem Freizeitheim, also auf dem Pagalino-Gelände ist, da habe ich also letztes Jahr ganz wunderbare Auberginen ernten können. Ja, Obst, Erdbeeren, also die sind wunderbar geeignet. Also da habe ich zum Beispiel solche Pflanzkörbe, die man dann mit so Kokosmatten auslegen kann und dann kann man dann also so, hier sieht man das, also die kann man dann hinterher so durchlöchern und dann diese ganzen Ableger, die dann da rauskommen, die kann man da wieder reinstopfen und mit der Zeit hat man dann so einen richtig schönen rundum bepflanzten Korb. Das einzig Dumme ist, dass man da viel gießen muss, weil das doch schön austrocknet. Also ich habe das zwar innen auch noch so ein bisschen mit Plastik ausgelegt, aber wie gesagt, die anderen, die sich für den Balkon interessieren, also die sind gerade zu wild auf das Zeug. Also die Vögel, die nutzen das dann im Frühjahr, um ihre Nester auszupolstern. Und das Eichhörnchen hat sich da auch schon dran vergriffen. Das muss man natürlich berücksichtigen. Ansonsten ist das eine schöne Sache mit den Erdbeeren. Also ich meine, das auch generell will ich das nur sagen. Ich meine, man kann natürlich keine totale Selbstversorgung auf dem Balkon durchführen. Also das ist nur mal vorneweg. Also das ist einfach nicht drin. Das sind einfach Liebhabereien. Dann hier habe ich Wein an der Mauer. Da braucht man dann auch schöne Südseite und auch möglichst eine Mauer dahinter und so ein Spalier. Und also die Mauer, die Wärme speichert. Und naja, also die Ernte war noch etwas bescheiden, aber mit der Zeit, also ich werde ihn jetzt mal in einen größeren Topf nächstes Jahr setzen. Und den habe ich im Winter auch draußen stehen, aber eingepackt. Und also als ich jetzt zum Schluss, als die ganz großen Fröste waren, da habe ich ihn sogar reingenommen. Und dann muss man allerdings wissen, dass er dann relativ schnell anfängt auszutreiben. Also und jetzt hat er schon die ersten Blüten. Der große Plüschhase, also der ist so mein Vogel- und Eichhörnchenschreck. Also im Frühjahr und im Herbst kommt der meistens zum Einsatz. Und das ist manchmal auch. Der hilft.
Soweit der Vortrag von Andrea Abu El-Fadil zum Balkongärtnern mit Terra Preta. Und das war die April-Sendung von Demokratie Online.